SWR 2 Tandem.
Peter Wawerzinek wurde 1954 als Peter Runkel geboren. Seine Mutter ließ den Zweijährigen in der DDR zurück, als sie in den Westen ging. Dieses Trauma ist Thema des Romans Rabenliebe, mit dem Wawerzinek 2010 den Bachmann-Preis gewann. In seinem neuesten, wieder stark autobiografischen Roman Schluckspecht schreibt Wawerzinek über seinen frühen Hang zum Alkohol und wie er allmählich zum Alkoholiker wurde. Bei einem Stipendium in Wewelsfleth wartete dann die Rettung. Eine Trinkerheilanstalt lag direkt nebenan. Der Autor zog ein und blieb 5 Jahre. Anne Müller hat mit Peter Wawerzinek gesprochen.
Peter Wawerzinek, in ihrem Buch Rabenliebe ging es um ihre Kindheit, die sie als Zweijähriger von der Mutter, die in den Westen ging, abgeschoben, in vielen DDR-Kinderheimen und bei Pflegeeltern verbringen mussten. Und wer das Buch gelesen hat, wundert sich eigentlich nicht, dass das Kind aus diesem Buch später ein Suchtproblem hat. Denn dieses Kind hat ja wenig Liebe, Zuneigung, Zuverlässigkeit erlebt. Und da ist diese ganz tief klaffende Wunde von der Mutter im Stich gelassen worden zu sein. Sehen Sie einen Zusammenhang zwischen dieser Kindheit, also Ihrer Biografie und Ihrer Alkoholsucht?
Das ewige Gefühl, verstoßen zu sein, das geht ja dann bis in die Schule hinein, wenn man vom Lehrer falsch behandelt wird oder meint, falsch behandelt worden zu sein. Oder wenn sie über einen tuscheln, zu einem hingucken, denkt man immer, die reden darüber, dass man keine Eltern hat oder dass man irgendwie was anderes ist, negativ besetzt. Es geht auch immer darum, in der Gruppe dann, also Schule, Internat und was da alles so noch folgt. Ich habe mich dann immer sehr gerne auch in den Vordergrund gespielt. Ich wollte auch dann Aufmerksamkeit erregen. Ich wollte gerne der Klassenclown sein. Das sind alles schon solche Bestrebungen gewesen, die dann auch da mit dem Alkohol dann gepaart dazu führten, dass ich da so stegreif Dinge gemacht habe, Lieder erfunden habe, Reime erfunden habe und immer diesen Alkohol immer so als Anreger brauchte. Also um ein bisschen enthemmter zu werden.
Dann kommen Sie in die Pubertät und die Eltern vom besten Kumpel Harry besitzen eine Mosterei und jetzt sitzen Sie mit Ihren Freunden an der Quelle sozusagen. Es gibt hochprozentigen Fruchtwein und die schwarze Johanna wird Ihre erste Geliebte, so beschreiben Sie das auch. Und irgendwann reicht das nicht mehr aus und es wird immer mehr und mehr und Sie werden alkoholabhängig. Vielleicht lesen Sie mal dieses Zitat, wo es um diese Unmengen geht, damit man davon mal eine Vorstellung bekommt.
Und nun gehe ich jeden Tag in die Kneipe. Sie laden mich ein, stellen mir Getränke hin, ihre Kräfte an den meinen zu messen, mich zu unterweisen darüber, wie es zugeht unter ihresgleichen. Die Ampel besteht aus Kirschlikör, Korn und Pfefferminz. Das dreistufige bunte Todesgesöff muss jeder Neuling, will er dazugehören, auf Ex trinken und sich hintereinander weg mehrmals neu einschenken lassen, bis die Runde durch ist. Es bei ihm zum Ampelausfall kommt und zwischendurch jedes Mal ein Bier zum Ampellöschen und danach besteht die Ampel aus Campari, Bier und grünem Kräuterzeugs. Und hast du bei dieser Einstandstour die Ampeln gemeistert, darf dein Motor ruhig ausfallen, die gesamte Maschinerie absaufen, dein Ich im Stau der Getränke stecken bleiben und du bleibst auf dem Kneipenstuhl sitzen, unfähig, dich zu erheben.
Ihr Buch ist ja wirklich das Psychogramm eines Abstiegs. Wie schwer war das, sich dem im Schreiben nochmal anzunähern?
Das ist immer schwierig, aber das habe ich bei Rabenliebe schon erfahren. Also, dass man sich nackig machen muss, dass man sich emotional outen muss, dass Dinge bekannt gegeben werden müssen, schriftstellerisch im Buch, die man sonst verheimlicht. Und beim Trinken ist ja genauso, man verheimlicht das. Ich habe auch sogar die Therapie noch verheimlicht. Es ist auch immer so mein Bestreben gewesen, vielleicht dadurch, dass man das an seinem eigenen Ich als Exempel statuiert, dass man anderen vielleicht auch ein bisschen die Richtung verpasst. Also vornehmlich will ich, dass man sich anstößt und sagt, ja, das ist bei mir auch so ähnlich abgelaufen. Oder bei dem und dem, den ich kenne, ein Freund aus der Verwandtschaft. Das wäre schon das Intensivste. Aber es geht ohne sich zu outen, ohne intim zu werden, geht das alles nicht.
Wie nah kommt die Erinnerung der Wahrheit?
Ja, die Erinnerung ist ja so von mir auch gewollt worden. Ich habe also während der Jahre, die ich da war, kein Tagebuch geführt. Das habe ich ja im Zusammenhang mit Rahmenliebe oder auch mit anderen Büchern mitunter ganz intensiv gemacht. Es gehört bei Schluckspecht dazu, dass ich mich hinsetze und sage, so, jetzt packe ich aus, jetzt schreibe ich alles auf. Es ist also auch ein anderer Rausch gewesen. Man schreibt sich das dann herunter. Und ich wollte bekannt machen, wie man da so reinrutscht und wie schwer das ist, überhaupt eine Wesensart an sich zu verändern oder irgendwas abzustellen. Das ist, ich glaube, ich habe jetzt vor kurzem gehört, dass die Indianer zum Beispiel niemals mit dem Finger auf Leute zeigen. Und seitdem trainiere ich das, mit der ganzen Hand auf Leute zu zeigen. Und allein wer das macht, weiß, wie schwierig das ist, etwas umzuändern, was man Jahrzehnte gemacht hat.
War denn die Wahrheit oder diese Suche nach der Wahrheit beim Schreiben vielleicht auch so eine Art Therapie gegen dieses sich selbst belügen? Denn ein Alkoholiker belügt ja sich, seine Umwelt und so weiter, also ständig selbst.
Ich hätte das Buch gar nicht geschrieben, wenn diese Therapieform, die der Dr. Gehlich da in Wewelsfleth oben angestellt hat, also dieses Reduzieren, ein Maß zu erreichen und das eben über Jahre zu trainieren mit allen möglichen Behandlungsmethoden, das fand ich ja so überraschend gut, als ich ihn kennengelernt habe. Denn dieses, du kommst rein, bist sofort trocken, birgt ja auch viele Gefahren in sich. Und ich wollte ja im Prinzip nicht trocken nach Berlin zurück oder auch nicht ganz trocken wieder in die Literatur zurück. Und ich bin ja nun in Künstlerkreisen. Ich mache Film, ich habe mit Bands zu tun, ich gehe zu Ausstellungen und überall ist das Glas Sekt zum Anstoßen da. Und das wollte ich mir nicht nehmen lassen. Und deswegen hat das auch so viele Jahre gedauert, weil das war das Spezielle im Angebot von Wewelsfleth, das ist eine ganz alte Theorie, die alle abgelehnt haben, wo alle abgewunken haben und haben gesagt, das geht ja gar nicht, die aber jetzt langsam greift. Man hört es jetzt plötzlich, weil man über das Thema geschrieben hat, das kann auch sein. Aber ich habe öfter jetzt gehört, dass das doch der bessere oder zumindest auch ein Weg ist, Reduzierung.
Also für manche Suchttypen kann es funktionieren oder der richtige Weg sein.
Das muss
für andere auch, ist es dann wie eine falsche Fährte, auf die sie geraten. Ist ja sehr umstritten. Andererseits ist es eben auch ein neuer Weg, der in manchen Ländern jetzt praktiziert wird mit dem kontrollierten Trinken.
Das,
also bei Ihnen funktioniert es?
Ja, das muss ich ja sagen, weil das ist ja ganz wichtig. Ich habe das Ziel gehabt. Also ich hatte da schon 3-4 Jahre nicht mehr geschrieben. Und ich wollte ja diese Mutterthematik abhandeln und ich wollte auch vielleicht später noch ein Buch über die Suchtthematik schreiben. Also ich hatte das Ziel zu schreiben, ich wollte in die Stadt zurück, ich wollte auch irgendwie auf Umwege irgendwann wieder in meinen Stadtbezirk zurück, ich wollte in meine alten Kneipen zurück, ich wollte mit den Leuten wieder zusammen sein und man muss da schon das Ziel haben. Ich glaube, dass da von außen her Verwandte oder Bedrohung, die Frau, die sagt, ich kann dich erst wieder lieben, wenn du das abgestellt hast. Das nutzt alles nichts. Also der Mensch muss das schon selber wollen und ein Ziel haben.
Sie zitieren ja selbst in Ihrem Buch ein bekanntes Sprichwort über Alkohol. Alkohol ist ein hervorragendes Lösungsmittel. Er löst Familien, Ehen, Freundschaften, Arbeitsverhältnisse, Bankkonten, Leber und Gehirnzellen auf. Und es gibt noch einen Zusatz, aber er löst keine Probleme. Ja, wie sehen Sie heute auf Ihre Zeit damals? Gibt es auch etwas, was Sie bereuen?
Ja, bereuen würde ich nicht sagen, aber was ich festgestellt habe, es sind also wirklich nur noch die wahrhaften Freunde übrig geblieben, mit denen ich noch zu tun habe. Ein großer Personenkreis ist einfach Einbildung gewesen. Man hat eben sehr, sehr viele Freunde auch in der Kneipe und drumherum. Und auch bei den schönen Besäufnissen, die ja bis nach Hause schwanken und sich 5-mal verabschieden vor der Haustür, wenn es halbwegs noch gut ausgeht, die sind alle verschwunden. Das ist aber auch nicht schlimm. Ich habe mir auch sagen lassen, dass letztendlich 2, 3, 4 Freunde am Ende zum Leben hin, dass das schon okay ist, dass man da so froh sein soll, dass man die noch hat. Und ich habe auch eine Freundin, die mich jetzt also wirklich viel dabei unterstützt, also die auch schon einiges, als ich nach Berlin noch zurückkam, noch einiges erleben musste mit mir, weil das ja noch nicht ganz alles ausgestanden war. Und ich muss das ja immer wieder sagen, ich bleibe Alkoholiker, auch wenn ich jetzt mein Maß kenne und auch Taktiken habe, rauszugehen. Also auch der trockene Alkoholiker bleibt Alkoholiker, weil ein Unglücksfall reicht und er trinkt wieder einen Schnaps und dann ist alles wieder von vorne.
Der Ton Ihres Buches ist genau, gnadenlos, aber nicht verächtlich und hat vor allem überhaupt nichts Selbstmitleidiges. Und Sie beschreiben sehr schön auch, wie es in der Kneipe so abläuft. Vielleicht hören wir da mal dieses Zitat bitte.
Sind eine Menge Verlierer unter den Gästen. Ist wie eine Tankstelle für neuen Mut. Sie trinken sich Mut an und beginnen dann, über sich und die Familie zu sprechen. reden sich ein, nicht der schwache Vater zu sein, für den man sie vielleicht hält. Reden von einer allzu dominanten Frau an ihrer Seite, eine Qual, mit ihr zusammen zu sein. Und mancher Trinker erfrecht sich dann gegen die Herrscherin daheim, beginnt zu zündeln, flammende Reden zu halten. Man ist ausgelassen, von jeder Scham befreit, bemüht Schlüpfrigkeiten, spricht Gossensprache, singt und tanzt, tobt und torkelt. Und ich bin der Fürst von Toren, zum Saufen auserkoren. Ihr alle seid erschienen, mich fürstlich zu bedienen und stimmt säuische Lieder an, will einen Tanzschritt hinlegen, rutscht aus, liegt wie ein schlaffer Dudelsack am Boden, singt, liegend. Ich wollt, ich wär ein Gockelhahn, stünde auf dem Zaune, krete meine Hühner an in allerbester Laune. Ich wollt, ich wär ein Kirchturmhahn, auf dem Turme, sehe mir die Welt von oben aus an, drehte mich im Sturme. Und wenn ich gar ein Fasshahn wär, hielt ich das Fass im Laufen, mich Tag und Nacht nur noch mehr zu besaufen. Und kann dann nicht mehr weiter singen, beginnt von Selbstmitleid getrieben zu jammern und fürchterlich zu heulen, mit letzter Kraft die Fäuste auf den blanken Dielenboden zu schlagen. Entsetzliche Szenen, die man erleben kann.
Sie sagen ja an einer Stelle in Ihrem Buch, am Anfang ist der Säufer noch Mensch, am Ende ist der Mensch nur noch Säufer.
Das ist, glaube ich, auch mit dieser Szene hier beschrieben. Also solange du noch dabei bist, solange du mit den Leuten noch Spaß hast zu trinken und solange das alles noch irgendwie, komm, wir gehen jetzt. Und du dann auch wirklich nach Hause gehst, bist du vielleicht immer noch nicht ganz am Ende in dem Stadium des Säufers. Aber wenn du anfängst, darüber hinaus dann mitzuspielen, mitzugehen und dann zu Hause alleine weitersäufst, dann ist das nicht mehr diese menschliche Komponente. Das meine ich damit. Also ich bin auch fest der Meinung, dass das alles, was so diese Gruppierung, alles, was das verlässt und Isolation anstrebt, das ist dann nicht mehr der Faktor Mensch. Also der Mensch ist ein geselliges Wesen. Und wenn er sich aus dieser Geselligkeit heraus bewegt, nur noch um seinen eigenen Süchten egoistisch zu frönen, dann ist er ein Säufer.
Ist diese Grenze fließend? Also, denn Alkohol hat ja viel mit Sozialem zu tun und man trinkt in Gemeinschaft, feiert in Gemeinschaft und dann gibt es aber offensichtlich einen Punkt für manche Menschen, wo das so in was anderes kippt.
Es ist einfach festzustellen, dass sehr viele das, also zumal wenn ich dann immer noch lustig war, also ich fand es ja lustig, andere waren so lustig, die nächsten fanden das schon nicht mehr so lustig, später fanden sie es widerlich, mich auch irgendwie als dummer Mensch, also ich habe dann gedacht, ich wäre spitz und wortgewandt, in Wirklichkeit war ich nur noch lallend und doof. Das ist zum Beispiel ein Faktor gewesen, dass das sehr viele Leute sehr lange mitgetragen haben, das hat sich keiner getraut zu sagen, ich glaube, du hast ein Alkoholproblem. Das hat erst ganz spät stattgefunden. Ich glaube, so ein paar Jahre, bevor ich dann auch wirklich in die Therapie gegangen bin, hat es mal einer aus dem Musikerkreisen gerade von da, da hat es einer sich getraut. Und dem bin ich ganz dankbar, der es mir direkt mal ins Gesicht gesagt hat, dass das nicht mehr normal ist, was ich da mache. Ne? Also.
Sie sind ja durch den Alkohol, vor allem durch den Schnaps, sehr aggressiv geworden. So beschreiben Sie das in Ihrem Buch, haben sich auch sehr viel geprügelt und vielleicht haben Leute einfach auch Angst gehabt, es ihnen zu sagen. Also war ja wohl auch eine sehr starke Aggression da.
Ich glaube, dass wenn jemand so wie ich zum Beispiel, der liest, plötzlich im Buch nicht mehr lesen kann, dann sagt man dem sofort, Peter, kauf dir mal eine Brille. Und beim Alkohol ist immer sehr viel Abstand dazu. Man denkt, man darf sich da nicht einmischen. Man denkt, man ist, greift im Ganzen vor. Man versteht irgendwas nicht. Man sei eine schlaffe Nummer, wenn man Ängste nur ausbreitet. Und viele denken auch, ja, der hat genug Stress, der hat genug zu tun. Warum soll er denn nicht mal? Sie erleben einen ja nicht jeden Tag besoffen, wie ich mich erlebe. Und naja. Wenn es dann wirklich bekannt gemacht wird von außen, eher ein zum Denken, Nachdenken anregt, als wenn ich mir es immer wieder sage, du bist ein Säufer, du bist wahrscheinlich wirklich ein Säufer, du bist wahrscheinlich ein richtiger Säufer. Das hilft nicht so viel, wie wenn es von außen kommt.
Also Sie würden den Leuten raten, wenn sie ein Alkoholproblem in ihrer Umgebung sehen, es anzusprechen?
Ja.
Ja. Also den Leuten klar zu sagen, ich habe das Gefühl, du hast da ein Problem mit Alkohol.
Absolut.
Als Alkoholiker oder als jemand, der zu viel trinkt, Säufer, sagen Sie im Buch, unterscheiden auch zwischen Trinkern und Säufern, ist man immer letztlich so ein bisschen außen vor. Man ist ja Außenseiter und das ist man als Schriftsteller ja auch ein bisschen, immer dieser Blick von außen. Ist das Ihre Position im Leben? Also so ein bisschen Ihr Standpunkt, von dem aus Sie auf die Welt gucken und eine Position, die auch Vorteile hat?
Ja, ich habe nach Rabenliebe von einer Heimerzieherin erzählt bekommen, dass ich am 8. März, also einen Frauentag, alle zusammengepfiffen habe im Heim, Erzieherin wie auch Kinder, Mädchen, und denen selbst ein Gedicht vorgetragen habe zum Frauentag über Mädchen, Frauen. Also das Gedicht weiß ich nicht mehr. Aber das ist natürlich schon früh, im frühen Stadium schon etwas eine Sonderrolle. Ich habe immer gewusst, dass ich etwas anderes in mir steckt. Ich sollte ja eine Lehrerlaufbahn machen. Ich wollte Kunst studieren und kam dann aber nur auf Textilzeichnen. Ich wollte Comicmaler werden, Musiker werden. Und irgendwie, diese ganzen Talente sind irgendwie nicht so, haben nicht so gegriffen wie der einsame Job des Schreibenden. Und das ist dann übrig geblieben. Aber vom Gefühl her wusste ich immer, das haben sehr viele gesagt, du hast Talente, die sind ja wahnsinnig.
Also diese anderen Talente sind die des Entertainers, des Clowns. Aber letztlich haben sie ja auch eine ganz große Gabe, Dinge sehr genau eben mit Worten zu erfassen, was man ja nur kann, wenn man sehr genau beobachtet und auch sehr sensibel. Also es sind auch in Ihrem jetzigen Buch sehr viele Naturbeschreibungen. Man hat das Gefühl, der Held rettet sich nicht nur durch den Entzug und diese Methode des kontrollierten Trinkens, sondern er rettet sich auch durch viel Bewegung, Sport in der Natur, also ganz intensive, ja, Bewegung in der Natur. War das so, dass Sie sich damit...
Ja, das Schreiben selber ist ja schon ein einsamer Job, ein sehr persongebundener, am Schreibtisch gebundener Job. Wenn man es richtig macht, ist man sehr oft sehr allein, und deswegen gehe ich auch sehr gerne alleine durch die Gegend. Ich setze mich auch gerne lange hin und ich bedauere mitunter oft, wie viel Stress andere Leute sich machen, wie wenig Zeit sie haben, sich irgendwann bloß irgendein Baum, irgendeine Blüte, irgendwas anzugucken. Und ich habe auch sehr viel, werde ich dann alleine am Tresen, diesen mürrischen Blick auf die anderen gehabt. Ich habe auch dann irgendwie das Gefühl gehabt, ich höre besser. Ich dachte immer, ich höre sogar die Dialoge im Nebenraum. Das sind natürlich alles schon Fantasien. Aber ich glaube, ich habe mir sehr viel davon gemerkt. Und ich habe immer gerne den Leuten zugehört, ohne es zu kommentieren. Und die meisten Leute machen die Fehler, dass ich habe da gerade was gehört oder dass sie sich mit einmischen würden oder so wild durcheinander sprechen. Das hat mir ja oft nicht gefallen. Also mir gefallen so diese etwas abseitigen Positionen und dann etwas angucken, etwas anhören oder einfach die Stille mitzuerleben.
Wie würden Sie sagen, mit was für einem Gefühl, welchem Blick gucken Sie heute auf die Person, die Sie als alkoholkranker Peter Wawerzinek waren?
Ja, ich vergleiche mich da irgendwie mit dem walisischen Dichter Dylan Thomas, der mit 39 gestorben ist, als letzten Satz gesagt hat, ich habe heute 18 Whisky getrunken. Ich glaube, das ist persönlicher Rekord. Und der dann 3 Tage später im Koma lag und gestorben ist daran. Ich habe an ihm sehr bewundert, und ich kann mir das mal vorstellen, also die lustigen Sachen, die einem da einfallen, auf die Gags, auf die wilden Sachen, mit der man den Fetisch sprengt, mit der man das ganze langweilig werdende Fest zu noch was Höherem steigert. Das sind bestimmt tolle Sachen gewesen. Die anderen Sachen, damit würde ich sagen, also da unterscheide ich mich von allen anderen. Ich entschuldige mich da bei allen, die ich persönlich verletzt habe. Und mitunter weiß ich gar nicht mehr, was ich da alles vom Stapel gelassen habe. Ich habe das nur eben mal in Situationen gemerkt, da habe ich mich irgendwo bei jemandem entschuldigt. Und dann war der gar nicht in der Kneipe drin. Und das ist, glaube ich, eine negative Seite. Wenn du keine Übersicht mehr hast über das, was gesagt und gemacht und gehandelt wurde, woher die Flecken kommen, woher die Bläsuren kommen, wie man in die und die Ecke gelandet ist. Das sind bestimmt die negativen Sachen, die ich gerne vermieden hätte. Aber man muss auch wieder sagen, der Schlechte hat auch wieder sein Gutes gehabt. Irgendwann hat es mir ja so gereicht, dass ich dann den Schritt getan habe und gesagt habe, ich gehe da mal rüber über die Straße zur Trinkerheilanstalt.
Sie waren ja in Wewelsfleth mit einem Literaturstipendium, da allerdings schon schwer kranker Trinker, und gegenüber war eben diese sogenannte Trinkerheilanstalt, wo dieser Arzt war, der diese Methode des kontrollierten Trinkens hat, auf die Sie angesprungen sind oder die Sie überzeugt hat, sonst hätten Sie es nicht gemacht, sagen Sie. War das so eine Kapitulation? Man sagt ja, dass der Alkoholiker kapitulieren muss vor dem Alkohol.
Ich hatte schon einen Haufen Zeug mitgenommen, also sehr viel Material, was ich irgendwie zusammengeschrieben habe, und habe gemerkt, ich bewältige den Stoff nicht. Ich kriege, ohne jetzt Anfälle zu kriegen, die Arbeit zu unterbrechen, in die Kneipe stürmen zu wollen, das ganze Ding nicht hin. Also man ist ja dann auch, wenn man besoffen ist, einen Tag lang außer Gefecht gesetzt.
Sie wollten als Künstler wieder arbeiten können.
Ja, ich habe diesen Stoff, ich habe nicht gesehen, was ich da aufgeschrieben habe. Das waren hunderte Seiten, die ich da irgendwie mitgebracht hatte. Und ich habe nicht mich hinsetzen können, wie ich das sonst so gewohnt war, und loszuschreiben, mich anregen zu lassen durch die eigenen Vorarbeiten. Und das ist ja wirklich mein Hauptmittel noch gewesen, das Schreiben. Und wenn man das dann nicht mehr kann, dann lieber sagt, okay, dann gehe ich mir unten noch einen Wein holen und noch ein Bier holen und mache so weiter wie die Tage vorher. Das ist ja, dann wird das ja kontraproduktiv.
Ich meine, zum schöpferisch tätig sein müssen ja die Antennen frei sein. Also sie waren ja eigentlich bedröhnt.
Ja.
Gar nicht in der Lage.
Und es ist in dem Zustand auch gar nicht schön, was zu schreiben. Also das weiß ja jeder, dass das hat keinen Sinn, das braucht man auch noch gar nicht weitermachen. Das taugt einfach, wenn man dann wieder ein bisschen nüchterner ist, gar nichts. Man versteht das auch gar nicht, was man da gemacht hat.
Manche Situationen sind beim Lesen wirklich schwer auszuhalten. Also diese Selbstzerstörung, die Sie beschreiben, das Delirium, in dem Sie sich befinden, die Verwahrlosung. Können Sie vielleicht mal dieses eine Zitat dazu lesen?
Das Saufen verschafft mir keine Befriedigung mehr. Ich komme nicht davon los. Ich will lange schon nicht weiter in die Kneipe. Ich will nicht in der Kneipe sitzen oder mich in meiner Bude betrinken. Die Erlebnisse danach widern mich an. Es soll etwas anderes an die Stelle der Sucht treten. Das unstillbare Verlangen soll von mir ablassen, mich freigeben, in Ruhe lassen, aber es lässt mich nicht los, hat mich fest im Griff, lenkt all mein Denken und Fühlen. Ich sage so oft zu mir, nur noch heute, dann trinke ich nicht mehr, kein Tropfen. Und bin den nächsten Tag wieder dort, halte mich an Bier, Schnaps. Mehr als 3 Griffe braucht der Gitarrist, für den Anfang auch nicht. Es geht hoch her. Bergab in der Kneipe, ich höre mich Lieder singen, überall Vogelgezwitscher und Hörner, wie zur Jagd, und all die Violinen, die um mich herum ertönen, obwohl man sie gar nicht sieht. 2 Seelen, die mich quälen, die eine möchte dem Ganzen fernbleiben, die zweite führt mich in die Kneipe, lässt sich auf deren Rhythmus ein, leert Glas um Glas in einer Geschwindigkeit, die die andere Seite nicht gut heißt. Die eine Seite schnippt nach dem nächsten Glas. Der anderen ist es unangenehm. Sie fühlt sich unwohl dabei, möchte gehen und hält aus. Von der anderen überredet, dass ich das gehen will und sich im Glauben, dass beide Ichs gleich nach Hause gehen werden, jedes Mal von dem anderen Ich vertrösten lässt.
Also man ist kein Mensch mehr. Man fühlt sich gar nicht mehr als Mensch, weil man diese 2 Ichs hat. Und gar nicht weiß, oder wie kann man das beschreiben?
Ja, das ganz Schlimme daran ist, du gehst an diese Kneipe vorbei und sagst, okay, das brauche ich heute nicht. Und keine 20 Meter bleibst du stehen, eilst zurück. Bist drin, sagst dir, 1-2 Bier, 2-3 Gespräche. Und dann haust du ab. Hast sogar noch eine Zeitvorstellung, eine halbe Stunde, höchstens 3/4. Und bleibst dann bis zur Morgendämmerung und torkelst da rum und weißt nicht mehr, wer du bist. Und könntest von jedem Fremden, den du gar nicht mehr erkennen wirst, oder einer Gruppe zusammengeschlagen werden. Das ist doch alles verrückt. Und brauchst dann wieder den ganzen Tag und bist dann abends wieder dabei, vorbeizugehen und gehst wieder rein. Also da veralberst du dich doch selber.
In SWR 2 Tandem hörten Sie ein Gespräch mit dem Schriftsteller Peter Wawerzinek. Das Interview führte Anne Müller. Wer verstehen will, wie es zu Peter Wawerzineks Sucht kam, dem möchte sie den autobiografischen Roman Schluckspecht empfehlen. Bei der im Buch beschriebenen Methode, die Peter Wawerzinek in der Heilanstalt in Bebelsfleth 5 Jahre lang durchlaufen hat, handelte es sich um eine sehr spezielle Art des Entzugs, mit dem Ziel des kontrollierten Umgangs mit Alkohol. Für Peter Wawerzinek hat sie funktioniert, obwohl sie unter Fachleuten umstritten ist. Er trinkt auch heute, 10 Jahre danach, nur in Maßen und kann wieder schriftstellerisch tätig sein. Erschienen ist sein Roman Schluckspecht im Galliani Verlag Berlin.